Radio 1. Nur für Erwachsene.
Morgen ist over in Cannes. Die Filmfestspiele zum 78. Mal finden sich statt. International von Cannes nehmen ein Ende. Und ein erstes Resümee meinerseits. Offensichtlich weniger nackte Tatsachen wegen neuer Kleiderordnung. Und überraschend ein deutscher möglicher Erfolg in Aussicht. Die Regisseure Fatih Akin und Christian Petzold zeigen ihre Werke, gern gesehen. Und das Generationenprotein in die Sonne schauen von der Newcomerin Mascha Schelinski ist als erster deutscher Film seit Jahren zumindest in die Nähe der Goldenen Palme gerückt. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Sexy Beast, Knut Elstermann, der in diesem Jahr offensichtlich die ganzen verführerischen Strings und lasziven Händen zu Hause lassen musste.
Ja.
Tag, lieber Knut.
Grüß dich, hallo.
Hat man das denn in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, mokierend zur Kenntnis genommen oder war das eigentlich dann auch wurscht, dass man sagte, jetzt zeigt man nicht so viel Haut in diesem Jahr?
Diese Kleiderordnung, also diese neue, man muss dazu ganz deutlich sagen, das ist nicht untypisch für Cannes. Also die nehmen das eben wahnsinnig ernst. Dieses Festival ist für sie nun mal das größte Ereignis. Wir dürfen nicht vergessen, Volker, das Ernsthafte dahinter ist, es ist ja wirklich eine Kinonation. Also wie keine andere, glaube ich, in Europa, die lieben ihr Kino, sie sind schwer begeistert davon, sie strömen ins Kino, sie sind herzlich, warmherzig. Zu allen, du hast gerade die Newcomerin erwähnt, Mascha Schelinski, kannte ja hier niemand. Der Beifall, du kannst dir das nicht vorstellen, was da los gewesen ist. Also die kam rein und wurde begrüßt wie ein Superstar. Das machen sie mit jedem, der in den Saal kommt. Da ist es dann im Prinzip auch egal, wie du sagst, was die Leute tragen. Was ich gut finde zum Beispiel bei all dem, wieder diese ganzen Vorschriften, es hält sich nicht jeder unbedingt dran. Lange Schleppen zum Beispiel sind ja verboten, streng verboten. Also ich habe so viele lange Schleppen gesehen. Das sieht auch toll aus auf dem roten Teppich. Aber was eben wirklich gut ist, zum Beispiel keine hohen Schuhe mehr. Die sind nicht mehr Pflicht. Frauen können auch in flachen Schuhen kommen. Die müssen aber elegant sein. Und das ist nur wiederum eine Auslegungsfrage.
Wir sind im Jahr 2025. Da liegen zeitgeschichtliche Züge ja thematisch zumindest nahe, 80 Jahre Kriegsende. Was ist denn in diesem Gedenkjahr? Spiegelt sich das auch in den Filmen wieder?
Ja, durchaus. Natürlich entstehen jetzt Filme nicht auf so ein Gedenkjahr hin, das ist auch ganz klar. Und manche Programmentscheidungen sind dann irgendwie auch ein bisschen zufällig. Aber dass Geschichte natürlich eine große Rolle spielt, das Nachdenken darüber, das ist kein Zufall, sondern es hat zu tun auch mit unseren aufgewühlten Zeiten. Du hast ja Mascha Schelinski erwähnt, ich auch. Sie zum Beispiel hat gemacht mit Sound of Falling, also In die Sonne schauen, der deutsche Titel, einen geschichtstrunkenen Film geradezu. Das sind 100 Jahre weibliche Schicksale auf einem Vierseithof in der Altmark. Und was ich so faszinierend finde an diesem Film, das sind nicht einfach so rückblenden, sondern die Geschichte ist wirklich immer präsent. Die ist da. Gleichzeitig, eine Gleichzeitigkeit von Geschichte herzustellen, ist eine ganz, ganz große Leistung. Und ich muss sagen, bewundere ich sehr. Aber es gab zum Beispiel auch eine RBB-Produktion, wollen wir nicht vergessen. Und die hat durchaus auch Preischancen von Sergej Losnitsa, ist ein ukrainischer Regisseur. Zwei Staatsanwälte, basiert auf einem Roman von Georgi Demidov, der selbst Stalin-Opfer war, über 14 Jahre im Gefängnis gesessen hat, in den Lagern, eine Innenansicht liefert der stalinistischen Diktatur. Und das schafft Losnitsa mit seinem Film auch. Also er zeigt ihm, wie diese Mechanismen abgelaufen sind, welche Illusionen es auch gab, welche Hoffnungen und wie furchtbar die dann betrogen wurden. Also für mich ein ganz wichtiger Film, auch im Wettbewerb. Und ich sag's nochmal, eine RBB-Produktion hier im Wettbewerb von Cannes. Freut man sich auch mal. Also ich könnte dann noch andere Beispiele nennen. Eins vielleicht noch ganz kurz, das Verschwinden des Josef Mengele. Ist ein Film eines russischen Regisseurs, Kirill Serebrennikov, den wir bestens kennen, auch in Berlin als Opernregisseur. Da spielt Augustin Mengele, also diesen furchtbaren Auschwitz-Verbrecher. Und das ist ein Porträt eines Täters, wie man sich, glaube auf der Leinwand noch nicht gesehen hat. So bezwingend, so bedrückend, so furchterregend. Also das ist wiederum eine große Leistung eines deutschen Schauspielers.
Bleiben wir mal ganz kurz beim Jahrgang. Man guckt ja dann immer so quasi einmal quer. Gibt es Themengruppen, die sich da versammeln oder steht was besonders im Fokus? Ist dir da was aufgefallen?
Also wir suchen ja immer danach, so als Kritiker und Kritikerin. Manchmal kann man sagen, ist dann auch etwas gewalttätig, weil wir eben gerne einen roten Faden haben. Aber ich finde es schon. Also ich finde, dass in diesem Jahr sehr viel erzählt wurde von Familie und zwar auch von Familie in schwierigen Umständen oder familiäre Bindung. Vielleicht sollte man es so sagen, weil es gibt natürlich jetzt nicht die Normfamilie, aber es gibt eben immer wieder Filme, die erzählen von den Schwierigkeiten, eine Bindung, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Renoir zum Beispiel, ein wunderbarer Film aus Japan von Hayakawa Kier, ein Film, der erzählt von einem sterbenden Vater und wie die Mutter und die heranwachsende Tochter eben mit dieser Krebserkrankung umgehen. Und das übrigens mit leichter Hand. Das hat mich sehr fasziniert. Oder auch ein Kandidat übrigens, Romerie, von Carla Simon. Die kennen wir in Berlin. Die hat ja den Goldenen Bären schon gewonnen für Alcaraz. Und sie erzählt wieder von sich selbst. Also es ist ihre eigene Familie. Die Eltern sind früh an Drogen gestorben. Sie ist aufgewachsen bei einer Gastfamilie. Und jetzt ist das Kind aus dem Film von damals, den wir, glaube ich, gute Erinnerungen haben, Frieda Sommer, jetzt ist sie erwachsen geworden und läuft los, um ihre Familie zu verstehen, zu erkunden. Also auch da haben wir wieder Familienbindung, Familiengeschichten. Ich könnte da noch sehr, sehr viele andere Beispiele nennen, aber das waren so besonders beeindruckende.
Für dich ist als Kritiker die Zeit noch nicht zu Ende, auch wenn es am Sonntag die Goldene Palme gibt. Einige wichtige Filme stehen noch aus. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Ist für dich schon ausgemacht, wer auf jeden Fall auch in der Nähe der Goldenen Palme steht und schon mal seine Hand ausstrecken könnte?
Also es kommen in der Tat noch wirklich wichtige Filme. Die Brüder Dardenne haben wieder einen neuen Film gemacht, Junge Mütter. Da geht es um minderjährige Mütter. Also ich denke mir, die sind natürlich immer im Rennen, wenn sie dabei sind. Kelly Reichardt kennen wir als eine der wichtigen amerikanischen unabhängigen Regisseurinnen. The Mastermind, auch noch ein Film. Also zwei kommen noch und die könnten ins Rennen gehen. Aber es gibt ja nur eine Palme. Ne? Ist ja wie in Berlin. Es gibt nur einen goldenen Bären, eine goldene Palme. Aber es gibt viele andere Preise. Und da könnte man zumindest einen schon vergeben für den besten Darsteller, Stellan Skarsgård. Sowieso einer der überragenden europäischen Schauspieler. Joachim Trier hat einen Film mit ihm gemacht, Sentimental Value. Und da geht es auch um ein Thema, was wir öfter gesehen haben. So Film im Film. Wie entsteht ein Film? Und hier ist er eben ein Regisseur, offenbar ein Mann, der seine Kinder, seine Familie vernachlässigt hat. Es ging nur um die Arbeit. Und jetzt am Ende will er nochmal einen Film drehen, auch über die eigene Geschichte. Und da wird einem dieser doch sehr egoistische, egozentrische Mann irgendwann mal sympathisch. Und wie Stellan Skarsgård das mit ganz leisen Nuancen schafft, mit einem Blick manchmal nur, mit so einer sehnsuchtsvollen Trauer, auch natürlich eine Trauer um das eigene, vielleicht manchmal vergeudete Leben, das ist absolut preiswürdig. Ich will, dass der dann morgen Abend auch was bekommt.
Und haben wir jetzt schon was von deinem Lieblingsfilm angehört bislang? Oder verwischt das einfach alles, weil du nur noch rasende Bilder im Kopf hast?
Nein, also man kann es irgendwann dann sortieren. Das ist ja unser Beruf dann auch. Am Abend gebe ich zu, wenn ich ins Bett gehe, überlege ich manchmal, wo war jetzt die Stelle mit dem Geburtstagskuchen? War das der koreanische? Also da muss man nachdenken. Aber wenn du netterweise nach einem Lieblingsfilm fragst, dann muss ich unbedingt einen Film nennen, von dem ich hoffe, dass er jetzt endlich einen deutschen Verleih hat, weil das war auch so anrührend bei der Premiere, President's Cake von Hasan Hardy, ein Film aus dem Irak. Sowieso schon mal ein Wunder, dass da überhaupt ein Film entstanden ist. Das sagten alle, das war ein Wunder. Und es geht um eine merkwürdige Tradition, damals noch in der Diktatur, also unter Saddam. Ein Kind in der Klasse musste immer einen Kuchen backen für den Diktator. Klingt jetzt erstmal Volker wie eine Komödie. Denkt man, boah, lustig, Kuchen gebacken. Nein, ja. Sie muss ja los. Sie muss Backpulver besorgen, sie muss Mehl besorgen, Eier. Gibt ja nichts zu dieser Zeit. Und so wird aus dieser ja anfänglich ganz komischen Geschichte eine ganz große Tragödie eines kleinen Mädchens in einer kalten, korrupten Welt, die verzweifelt versucht, diesen Kuchen zustande zu bringen. Und am Schluss, ich habe mich dann auch umgeschaut, also es war kein Auge trocken, es ging einem so, so nah. Und natürlich, das war einfach toll, dass das Team da war und gefeiert wurde. Gibt ja auch einen Preis für den besten Nachwuchsfilm, die berühmte Kamera Dor, die goldene Kamera. Also, ich sag mal, könnte ich mir vorstellen.
Den Preis für den besten Kino-King aller Zeiten bekommt ohnehin Knut Elstermann. Vielen herzlichen Dank, Radio 1 Kollege Filmkritiker. Und derzeit an der Riviera noch bis Sonntag das Filmfestival in Cannes. Und dann erfahren wir auch, wer die Goldene Palme eingeheimst hat. Knut, schöne Zeit. Danke dir herzlich.
Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Dankeschön, Volker. Tschüss.